Lieber Vater in dem Himmel, wir kommen in dieser zweiten Stunde zu dir, um dich wieder anzubeten, um dein Wort zu hören, um Kraft zu schöpfen für den Alltag. Danke, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir Frieden und Freiheit haben in unserem Land, dass wir auch die Botschaft verkündigen können. Es gibt noch viele Menschen in unserer Stadt und Umgebung, die noch nichts von Versöhnung und Verzeihen erfahren haben. Das, was du uns angeboten hast, durch dein Tod auf Golgatha. Herr, gib uns Kraft und auch den Mut, anderen Menschen davon zu erzählen. Und so öffne nun unsere Herzen für das, was Helmut uns zu sagen hat. Wir laden dich ein, komm in unsere Mitte durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Bevor der Helmut euch gleich die Predigt hält, lese ich den Text zu dieser Predigt in 1. Mose 6, die Verse 5 bis 22. 1. Mose 6, die Verse 5 bis 22. Der Herr sah, wie weit es mit den Menschen gekommen war. Sie kümmerten sich nicht um das, was recht ist. Ihr Denken und Handeln war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie geschaffen hatte. Er sagte, ich will die Menschen wieder ausrotten. Und nicht nur die Menschen, sondern auch alle Tiere, die auf dem Land und in der Luft leben. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst geschaffen hätte. Nur an Noah hatte der Herr Freude. Noah war ein rechtschaffener Mann und lebte in enger Verbindung mit Gott. Unter seinen Zeitgenossen fiel er durch seine vorbildliche Lebensführung auf. Er hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Alle anderen Menschen konnten vor Gott nicht bestehen. Wohin Gott auch sah, überall herrschte Unrecht und Gewalt. Keiner kümmerte sich um den Willen Gottes. Da sagte Gott zu Noah, mit den Menschen mache ich ein Ende. Ich sehe nicht länger zu. Ich will sie alle vernichten, denn die Erde ist voll von dem Unrecht, das sie getan haben. Bau dir ein Schiff aus Holz und dichte es innen und außen mit Pech ab. Es soll verschiedene Räume haben. Mach es 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Mach ein Dach darüber. Ziehe zwei Zwischendecken ein, sodass es dreistöckig wird. Und bring an der Seite eine Tür an. Ich werde eine Flut über die Erde hereinbrechen lassen, in der alles Leben umkommen soll. Weder Mensch noch Tier will mit dem Leben davonkommen. Mit dir aber schließe ich meinen Bund und verspreche dir, du sollst gerettet werden. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern in das Schiff. Nimm von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen mit, damit sie mit dir gerettet werden. Ich will, dass das Leben erhalten bleibt. Deshalb sollst du von jeder Tierart ein Paar in das Schiff mitnehmen. Große und kleine Landtiere und Vögel. Nimm jedem Tier sein Futter mit und auch genug zu essen für dich und deine Familie. Noah tat alles, was Gott ihm befohlen hatte.
Warum gerade ich? Warum sollen alle Menschen um mich herum sterben und nur meine Familie und ein paar Tiere dürfen überleben? Warum gerade ich? Was meint ihr, hat Noah sich diese Frage einmal gestellt? Warum gerade ich? Ist er beim Stellen dieser Frage zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie Gott? Ja, ich bin es wert. Ich bin der einzig gute Mensch in diesem Land. Nur meine Familie und ich leben nach den Geboten und nach den Richtlinien Gottes und alle anderen nicht. Meine Bekannten, meine Freunde, meine Verwandten, sie alle sind es nicht wert zu überleben. Sie sind alle durch und durch böse. Es war damals eine dunkle Zeit. Es war eine Zeit der selbstgeschaffenen Götter, eine Zeit der Abkehr von den Werten und Normen, die der Schöpfer für seine Geschöpfe aufgestellt hat. Es war eine normale Zeit. Es war wie heute. Und Gott, der Schöpfer dieses Desasters, sitzt in seinem Himmel und schaut auf seine Geschöpfe herab. Habe ich mir die Entwicklung meiner Schöpfung so vorgestellt? Was sind das für Menschen, die auf dieser Erde, die ich geschaffen habe, leben? Was machen sie aus meiner Welt? Was machen sie aus meinen Pflanzen, aus meinen Tieren? Wie gehen sie miteinander um? Wie ist das menschliche Miteinander auf dieser meiner geschaffenen Welt? Ihr Denken und Handeln ist durch und durch böse. Da kann ich nicht länger zusehen. Da muss ich etwas tun. Da muss ich Taten vollbringen. So kann es doch nicht weitergehen. Und Gott, wir haben es gehört, sieht zu diesem Zeitpunkt seine Schöpfung als gescheitert an, als misslungen an. Er hatte einen Garten Eden geschaffen. Er hatte eine Welt geschaffen, in der die Menschen glücklich und zufrieden leben sollten. Doch was ist daraus geworden? Ein Desaster, ein Chaos. Gottes Welt war zerbrochen. Er will diese Welt vernichten. Und wie formuliert er es? Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst geschaffen hätte. Es wäre besser, wenn ich diese Welt, diese Menschen gar nicht erst geschaffen hätte. Da ich betrachte dieses Renommee des Schöpfers über seine Geschöpfe als verheerend. Er sieht nur noch die Dunkelheit, der Traum vom Garten Eden, der Traum von dieser schönen, besseren Welt, der Traum von dem Ort, an dem die Menschen miteinander in Ruhe und Frieden leben können. Er ist zerplatzt wie eine Seifenblase, einfach zerplatzt. Gott ist aus seinem Traum erwacht, die Dunkelheit umhüllt seine Schöpfung. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er keinen Plan B in der Tasche hätte. Und so sieht er ein kleines Licht in dieser Dunkelheit hervorleuchten. Und dieses Licht sieht er in der Gestalt des Menschen Noah. Und Gott spricht zu Noah: Noah, du bist es wert zu überleben. Du und deine Familie, mit euch will ich weiter planen, mit euch will ich weiter diese Erde bauen. Bau dir ein Schiff. Es wird ein Rettungsanker sein. Ich werde so viel Wasser auf diese Erde regnen lassen, wie nie zuvor. Und diese riesige Flut wird die Erde vollkommen unter Wasser setzen. Es wird jedes Lebewesen absaufen. Das ist mein Wille, so wird es geschehen. Gott hatte unter all den Menschen, die er als wertlose Steine ansah in diesem Moment, eine Perle gefunden. Eine Perle, mit der wollte er eine bessere, eine neue Welt, eine wertvollere Welt aufbauen. Und so machte er an dieser Stelle eine Zäsur. Und mit der großen Flut ging eine Menschheitsgeschichte, eine Zeitgeschichte zu Ende. Die Götter, die in großem Maße die Menschen manipulieren, die Religionen, die Priester, die den Menschen in den Rand des Abgrunds geführt haben, weg von ihrem Schöpfer, sie alle waren nicht mehr. Sie alle sind vernichtet worden. Das Alte, das Böse war scheinbar weg. Gottes Plan war da. Es war ein Neuanfang. Und der frustrierte Gott, um dieses Wort einmal zu benutzen im Zusammenhang mit Gott, wollte wieder ein verstehender, ein liebender Gott. Ein Gott sein, der die Menschen wieder an den Händen hält, der gemeinsam mit ihnen lebt und träumen kann, der gemeinsam mit ihnen wieder einen neuen Garten Eden schaffen wollte. So muss Gottes Traum aussehen, wenn die große Flut einen Sinn gehabt hätte. Gott hatte scheinbar in Noah eine Perle gefunden, mit der er seine neue, bessere Welt aufbauen wollte. Noah war von ihm für diese Aufgabe auserwählt worden. Und nachdem das Wasser wieder gesunken war, nachdem die Erde so langsam Schritt für Schritt wieder trocken wurde, schloss Gott mit Noah einen Bund. Sie gaben sich praktisch die Hand und Gott sagte zu Noah, Noah, du wirst jetzt mit deiner Familie in einer neuen, in einer besseren Welt leben. Ihr werdet von jetzt an zusammen sein, wie es seit dem Beginn der Schöpfung für euch geplant war. Und der Bund zwischen Gott und Noah wurde durch einen Regenbogen besiegelt. Jetzt war sie doch endlich da. Sie war doch endlich da, diese schöne neue Welt. Alles Böse und Schlechte war ausgerottet. Die Welt, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Nach außen hin hatten doch nur die Guten überlebt, die Auserwählten. Die Schlechten waren alle vernichtet worden, sie waren nicht mehr da. Wir kennen doch das Spiel bis auf den heutigen Tag. Hier sind die Guten, da sind die Schlechten. Es ist so einfach, eine Religion als gut und die andere als schlecht zu titulieren. Die einen dienen Gott, die anderen dienen dem Teufel. So einfach und so simpel ist für viele Menschen diese Welt. So einfach ist sie zu verstehen. Doch ist unser Leben, ist diese Welt, ist diese Erde, dieser Kosmos wirklich so einfach zu verstehen? Ist nicht die dunkle Seite permanent in uns Menschen vorhanden? Ist sie nicht das Geheimnis des Menschseins mit? Lest mal das 9. Kapitel zu Hause in Ruhe nach. Da geht es nämlich darum, dass Noah Winzer wurde und jeder gute Winzer musste seinen Wein ja auch probieren. Und Noah probierte nicht nur, er trank so viel, dass er schließlich nackt in seinem Zelt lag, um seinen Rausch auszuschlafen. Und Ham, einer seiner Söhne, sah ihn so in seinem Zelt liegen. Doch anstatt seinem Vater zuzudecken, geht er hinaus und sagt zu seinem Bruder, hey, kommt mal her und seht euch an, dass der besoffene Alte dort liegt. Es ist so gewesen. Das müsst ihr euch einmal ansehen. Und seine beiden Brüder gingen hin, sahen ihren Vater dort liegen und deckten ihn zu. Aber als Noah am anderen Morgen erwachte, erzählten sie ihm, was Ham gesagt hatte. Und Noah, was war mit dem? Der wurde stinksauer und verfluchte Ham und seine Nachkommen. Die schöne neue Welt, wie sie gleich wieder beginnt. Ich hoffe, dass Noah vielleicht später einmal darüber nachgedacht hat. Ich hätte mich auch nicht so besaufen können. Ne? Das war der andere Punkt. Und so verlor die Perle etwas von ihrem Glanz. Kurze Zeit nach dem Beginn der neuen Welt verliert die Perle etwas von ihrem Glanz. Noah und seine Familie hatten diese verheerende Flut überlebt. Warum gerade sie? Weil sie in den Augen Gottes gläubige Menschen waren. Weil Gott sie mit einer anderen Form der Brille betrachtet hat als die anderen. Sie waren anders als die anderen. Trotz dieser Situation waren sie anders. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so viel besser waren. Dieses Urteil steht mir nicht zu. Aber Christen sind anders. Und was ist das Geheimnis dieses Andersseins? Dieses in den Augen Gottes rechtschaffen und gläubig zu sein? Was ist das Geheimnis? Nach welchem Kriterium sucht Gott sich aus der großen Schar der Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben? Nach welchem Kriterium sucht sich Gott Perlen heraus, seine Perlen bis auf den heutigen Tag? Die Bibel berichtet uns von Menschen, die gelebt haben und die durch ihr Leben diese Welt ein bisschen paradiesischer gemacht haben. Betrachten wir einmal zwei Perlen aus der zweiten Reihe. Fangen wir mit Esau an. Sein Bruder Jakob, ein großer Glaubensmann, betrügt und belügt ihn. Doch später, als sie sich nach Jahren wieder vertragen, ist es Esau, der die Hand als erster ausstreckt und seinen Bruder umarmt. So ist Vergebung. Wir kennen die Geschichte von Naomi, einer Israelitin, die mit ihrer Familie ins Land Moab ausgewandert ist. Ihre Söhne heirateten dort Moabiterinnen. Als ihr Mann und ihre Söhne gestorben waren, wollte Naomi nach Israel zurückkehren. Und Ruth, eine ihrer Schwiegertochter, wollte unbedingt mit. Sie wollte ihre Heimat verlassen, alles verlassen, ihre Familie, um mit Naomi zu leben. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du lebst, da will ich auch leben. Und wo du stirbst, da sterbe ich auch. Das sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter. Was für eine Ausstrahlung, was für eine Frau war diese Naomi, dass sie diese Reaktion hervorrufen konnte. Oder Josef, der Mann Marias, Gott benutzte ihn. Er musste eine schwangere Jungfrau heiraten, die nicht einmal sein Kind erwartete. In der damaligen Zeit ein großes Problem. Doch seine Liebe zu seiner Frau und zu seinem Gott waren stärker als seine moralischen Bedenken. Oder Nikodemus, ein Pharisäer, vergleichbar mit einem Bischof. Er kommt zu dem Wanderprediger Jesus und fragt ihn, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Nikodemus, der eigentlich so viel wusste, fängt an zu fragen. Er ist ein Mann, der nach Antworten in seinem Leben sucht. Und zum Schluss, Thomas, ein Jünger Jesu, als er sich mit den anderen Jüngern zusammen war, sagte er, ich kann das nicht glauben. Was ihr da erzählt, Jesus ist gestorben und wieder auferstanden, das glaube ich mir euch nicht. Ihr könnt mir sehr viel erzählen. Ich will Jesus sehen. Ich will meine Hand in seine Wunde legen. Erst dann kann ich glauben. Jesus kommt zu Thomas und sagt zu ihm, lege deine Hand in meine Wunde und glaube, dass ich euer Erlöser bin. Verschiedene Menschen, verschiedene Biografien, und doch haben alle eins gemeinsam. In den Augen Gottes sind sie Perlen. In den Augen Gottes sind sie unverzichtbar für diese Erde. Gerade durch sie wird das Leben hier auf der Erde so ein bisschen menschlicher, ein bisschen paradiesischer. In dem Fantasy-Film der letzten Jahre erleben sie eine Renaissance. Die Reiter aus der Offenbarung, Kapitel 6. Hier kennen Sie diese vier Reiter. Denn seit der Vertreibung aus dem Garten Eden galoppieren sie durch diese Welt. Sie symbolisieren das Miteinander in unserem Kosmos. Der erste Reiter hat ein rotes Pferd. Er bringt Krieg. Er ist blutrot. Krieg, Vernichtung. Eine Erde ohne Frieden. Der zweite Reiter hat ein schwarzes Pferd. Er dokumentiert den rücksichtslosen Raubtierkapitalismus. Gewinn, Geld ist alles. Immer mehr, immer mehr. Der dritte Reiter hat ein leichenfarbenes Pferd. Der Reiter aus der Totenwelt. Menschen wird die Lebensgrundlage genommen. Umweltverschmutzung, Seuchen, ignorante Ausbeutung der Erde. Die Menschen verhungern, sie siechen vor sich hin, ohne Hoffnung, ohne eine Zukunft. Doch diese drei Reiter erinnern mich so ein bisschen an einen Film, der kein Happy End hat. Und einen Film, der kein Happy End hat, macht mich so ein bisschen so depressiv und schwermütig, so will ich es mal formulieren. Ich brauche für meine Seele ein Happy End. Vielleicht, weil ich Melancholiker bin, ich weiß es nicht. Ich brauche ein Pferd mit einem Reiter, der gewinnt, das weiße Pferd. Das weiße Pferd mit dem Reiter, der die Kraft Gottes symbolisiert, die Krone, die Macht und die Herrschaft Gottes. Das brauche ich zum Schluss. Ich lebe in einer dämonischen Welt, aber ich bin nicht allein. Gott ist auf meiner Seite. Das ist so mein Lebenselixier. Dieses Wissen gibt mir Kraft, das gibt mir Hoffnung und das gibt mir auch eine Zukunft. Denn noch reiten die vier Reiter gemeinsam über diese Erde. Noch sind sie alle vier da. Aber ich weiß, es kommt der Zeitpunkt und der wird kommen, an dem drei Reiter verschwinden und nur ein Reiter überbleibt. Und dann haben wir doch endlich das Land des Friedens und der Versöhnung. Dann haben wir doch endlich wieder diesen neuen oder althergebrachten Garten Eden. Ich weiß nicht, ob ich Gott dann die Frage stellen werde. Ich weiß es nicht, vielleicht dann nicht mehr. Aber ich hätte ihm gerne diese eine Frage gestellt. Lieber Gott, hat sich die große Flut gelohnt? Hat sie sich gelohnt? Denn was hat sich danach auf unserer Erde wirklich verändert? Vielleicht würde er antworten, eigentlich nichts. Es ist genauso geblieben wie vorher. Aber betrachte diese Geschichte als eine Warnung. Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht. Doch Gottes Traum von einer besseren, von einer wertvolleren Welt geht weiter. Und dafür sucht er Menschen. Dafür sucht er seine Perlen aus der großen Masse der Steine heraus, mit denen er die neue Welt aufbauen kann. Wie das geschieht, was aus uns wird, ich weiß es nicht. Nur ohne eine Veränderung unseres Wesens ist sicher ein zweites Desaster vorprogrammiert. Wie wird der neue Mensch aussehen? Es ist nicht meine Sache. Es ist die Sache meines Schöpfers, meines Gottes. Und für mich geht es nur einfach darum, möge Gott mir meinen Glauben erhalten. Ich möchte mit euch noch einen kurzen Text aus dem Johannesevangelium lesen zum Abschluss. Johannes Kapitel 14, wir lesen dort die Verse 1 bis 3. Johannes Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut Gott und vertraut auch mir. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Ich gehe also, um einen Platz für euch bereit zu machen, dann werde ich zurückkehren und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Amen.